Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Mal, war schon länger nicht mehr hier. Genau. Ja, Wolfgang hat mir verraten, ihr seid im Moment in einer Predigtreihe zum Thema Gehorsam oder Gehorche. Mein erster Gedanke war, ist ja jetzt nicht so das kuscheligste Thema, über das man so predigen kann. Aber beim Nachdenken fiel mir auf, dass... als ich darüber nachgedacht habe, was es eigentlich bedeutet, Gott zu gehorchen, fiel mir auf, dass es eigentlich etwas ist, was mich gerade ständig beschäftigt und ein Thema ist, das mich sehr begleitet gerade. Denn gehorsam sein, das heißt ja eigentlich nichts anderes als das zu tun, was Gott mir sagt. Nichts anderes als das zu tun, was Jesus vorgelebt hat. Und ich merke, dass ich eine ganz tiefe Sehnsucht in mir habe, dass in meinem Leben auch sichtbar wird, dass, was ich glaube und dass ich mit Jesus unterwegs bin. Genau, von daher hoffe ich, dass ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen kann, mit denen ihr auch etwas anfangen könnt. Ich lese eine Stelle vor aus dem Brief, aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 19 bis 27. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Geht uns vielleicht tatsächlich manchmal so, aber ist nicht sehr erstrebenswert. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Ja, wie gerne rede ich darüber, wie gut Gott ist. Was für geniale Ideen er hat, um unser Zusammenleben zu regeln. Ganz oft frage ich mich, was will Gott denn nun, was ich tue? Ich höre mir auch ganz gerne an, was andere sagen und ganz oft vergesse ich so im Alltag, dass Gott ja auch im Alltag einfach dabei ist. Ich ärgere mich ganz oft über manche ungeistliche Aufgabe in meinem Leben als Mutti und Hausfrau und die mich vielleicht von den wirklich wichtigen Dingen im Leben abhält, die so richtig Jesus verherrlichen würden auf dieser Welt. Genau, und dann komme ich sonntags zum Gottesdienst und denke so, ach, eigentlich hatte ich ja doch so viel vor, was ich umsetzen wollte und tun wollte. Und hier steht in Vers 25, wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Was für ein Satz. Zuerst steht hier mal, dass es gar nicht so schlecht ist, über Gottes Wort und sein Wesen und seinen Plan für mein Leben nachzudenken. Das ist sogar ganz gut. Ist ja irgendwie auch klar, denn wenn ich Gott gehorchen will, wenn ich tun will, was er sagt, dann muss ich ja erstmal wissen, was er will und was er sagt. Und da ist die Bibel ein ganz guter Anhaltspunkt, weil hier auf ganz unterschiedliche Weise beschrieben wird, wie Gott tickt. Das ist ja ein ziemlich dickes Buch, wo über Jahre beschrieben steht, wie Gott mit den Menschen unterwegs ist. Da verändern sich zwar auch ein paar Dinge in dem Zusammenleben der Menschen, aber Gottes Wesen, das wie Gott sich zu den Menschen hinwendet, das zieht sich wie ein roter Faden durch und verändert sich nicht. Also nachsinnen, hören, verinnerlichen, das sind ganz wichtige Dinge und Voraussetzungen dafür, gehorsam sein zu können. Weiter ist hier die Rede vom Gesetz der Freiheit. Kann man das kurz erklären? Ich glaube nicht, aber ich versuche es mal. Also, bevor Jesus kam, hatte das Volk Israel ja das Gesetz bekommen, das Mose von Gott bekommen hatte. Und das hatte die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, was Gott gut findet und ja, wie sie leben sollten. Und für den Fall, dass jemand das mal nicht schaffte, so zu leben, gab es halt etwas komplizierte Opferregelungen und in die Gegenwart Gottes konnten echt nur ganz wenige Menschen kommen, ohne dabei tot umzufallen. Und dann kam Jesus und der erklärte dann nochmal durch sein Leben, was Gott genau damit meinte, was er Mose mitgegeben hatte. Und Jesus starb am Kreuz als Opfer für all den Mist, den wir erlebt haben, den wir getan haben, der uns angetan wurde und auch noch angetan wird. Und das macht echte Gemeinschaft mit Gott möglich. Und wir dürfen ein Leben frei von Sünde führen. Wir haben die Möglichkeit, unsere egoistische, selbstzerstörerische Art bei Jesus am Kreuz abzugeben und da uns Gottes Geist abzuholen und anders zu leben, weil Gottes Geist und sein Wesen uns durchdringt und uns dazu bringt, wirklich umzudenken und umzukehren. Und damit wir tun können, was wir so beim Nachdenken über Gott herausgefunden haben. Warum sind wir dann selig in unserem Tun? Ich glaube, weil das, was Gott tut, weil das, was wie er tickt, weil seine Regeln und das, was er uns an die Hand geben will, das ist einfach das Allergeilste und das Allerbeste, was uns passieren kann. Gottes Wesen, das, was Gott sich für uns wünscht, das ist bedingungslose Liebe, das ist Friede, das ist Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Heiligkeit, Reinheit, das ist Gottes Wesen. Das ist das, was sich durch alles durchzieht, was Gott tut, aus dem alles folgt, was er tut. Und da, wo das gelebt wird, da, wo das passiert, da, wo Gottes Wesen ja, gelebt wird, da geht es denen gut, die das erleben, denen das widerfährt. Und ich glaube, dass wir alle eine ganz tiefe Sehnsucht genau danach in uns tragen. Und natürlich, wir können uns hinsetzen und beten, dass Gott doch diese Sehnsucht sieht und diese Sehnsucht erfüllt und in uns und auch in den anderen und dass er sich darum kümmert, dass er die Armen versorgt, dass er die Traurigen tröstet, dass er bei den Einsamen ist. Das ist total gut, dafür zu beten. Aber wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Als er mit seinen Jüngern nach einem echt anstrengenden Tag über den See schippert, ans andere Ufer, um eine Pause zu machen, da erwartet ihn wieder eine Menschenmenge. Wieder stehen da ganz viele Leute und Jesus wendet sich diesen Menschen zu und er redet zu ihnen. Er redet zu ihnen und die Menschen hängen an seinen Lippen bis zum Abend. Und dann irgendwann werden die Jünger nervös, sagen so, hä, es gibt doch jetzt bald Abendessenzeit. Ich kann das sehr gut verstehen, dass sie sehr nervös werden. Und was sagt Jesus zu den Jüngern, als sie ihn so ein bisschen darauf hinweisen. Er sagt ihnen in Markus 6, Vers 37, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger haben 5 Brote, 2 Fische, einen langen Tag hinter sich und wahrscheinlich keine Ahnung, was sich Jesus jetzt dabei gedacht hat. Aber die tun, was Jesus sagt. Die sind gehorsam, die verteilen, was sie haben. Und am Ende, da ist mehr übrig, als sie vorher hatten. So ist Gott. Es ist total egal, was du in deinen Händen hältst, was ich in meinen Händen halte. Wenn wir das tun, was Jesus uns vorgelebt hat, wenn wir das tun, was er sich vorgestellt hat, dann wird das, was wir geben, mehr und mehr. Und wir werden am Ende reicher sein. Und ich glaube, dass das auch das ist, was der Absender des Jakobusbriefes meinte, wenn er schrieb, dass ein Täter selig sein wird in seinem Tun. Wir werden beschenkt, wenn wir das tun, was Gott sagt. Und die Speisung der 5000 sagt mir nicht nur das, sondern auch, dass Gottes Antwort auf die Probleme dieser Welt wir sind. Sorry. Natürlich ist Jesus für den ganzen Mist ans Kreuz gegangen und hat das damit erst möglich gemacht. Aber dann ist er zum Vater gegangen. Und hat gesagt, dass wir nun seinen Job auf dieser Erde tun sollen. Ist vielleicht manchmal ein bisschen gruselig, aber ist so. Und zum Glück sind wir nicht allein. So wie Jesus bei den Jüngern war und die Brote und Fische gesegnet hat, so ist der Heilige Geist bei uns. Ich lese mal aus Römer 8, Auszüge ab Vers 14. Das ist echt ein Text, der mich umgehauen hat. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Damit verbunden ist eine Hoffnung. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil seines künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Also Paulus schreibt hier, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir damit auch seine Erben sind. Erben von Jesu Herrlichkeit und Jesu Leiden. Wir dürfen seinen Job hier auf dieser Erde machen, mit allem, was dazugehört. Die Schöpfung leidet an der Vergänglichkeit. Daran, dass eben noch nicht vollendet ist, was Jesus angefangen hat. Dieses Reich Gottes, von dem die Rede ist, dieser perfekt Jesus-mäßige Ort, an dem das Wesen Gottes einfach überall ist, der ist noch nicht überall. Es ist noch nicht überall alles gut. Wir leben in dieser Vergänglichkeit. Wir kennen Verlust, wir kennen Trauer, wir kennen Schmerz, wir kennen Krankheit, wir kennen Streit, wir kennen Unfriede. Und wir leiden darunter. Selbst Menschen, die Gott ja nicht kennen, leiden darunter. Alles leidet darunter. Da steht, die Schöpfung leidet darunter wie unter Geburtswehen. Das ist halt auch einfach nicht witzig, so Geburtswehen. Und Gott, Jesus, die leiden auch darunter. Und Jesus hatte ganz oft Mitleid und hat deswegen gehandelt, ist deswegen tätig geworden, weil er die Menschen gesehen hat und er hatte Mitleid. Aber es gibt eben eine Hoffnung. Es wird einmal alles gut. Und ich glaube, dass diese Hoffnung nicht unberechtigt ist. Und da, wo wir das umsetzen und das tun, was Jesus uns vorgelebt hat, da bekommen wir einen Vorgeschmack davon auf das, was wir hoffen. Und da ist das dann schon, da passiert das, da ist Himmelreich. Da, wo wir das tun, da, wo wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Und wenn wir so darunter leiden, dass es so viel Scheiß in uns gibt und so viel Scheiß um uns gibt, dann muss doch die Konsequenz logischerweise sein, dass wir genau so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Dann können wir doch eigentlich gar nicht anders. Dann lass uns doch den Menschen um uns herum zeigen, dass es sich lohnt zu hoffen und dass es eine Hoffnung gibt. Was tun wir denn nun? In Jakobus 1, in Vers 27 steht, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besucht und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Nichts anderes hat Jesus vorgemacht. Er ist zu den Verstoßenen gegangen, er ist zu den Kranken gegangen, zu den Ungeliebten, zu den Bedürftigen. Er hat sich selbst nicht verschont. Er hat auch die zweite Wange hingehalten und er ist ans Kreuz gegangen. Er hat nicht auf seinem Recht beharrt, er hat auch nicht um sein Überleben gekämpft. Jesus ist immer wieder beten gegangen und hat gefastet und er war Gott gehorsam. Und er hat da, wo er war, das getan, was anlag. Er war im Heute und im Jetzt. Und ich glaube, dass wir genau so leben können. Was heißt das jetzt konkret für mein Leben, für meinen Alltag als Mutti oder deinen als Omi oder kranker, als Angestellter, als Rentner, als ich weiß nicht, wo ihr so steht. Ich kenne euch überhaupt nicht so gut. Wir stehen dann alle an sehr unterschiedlichen Punkten. Aber ich bin jetzt erstmal Gottes Tochter und ich habe eine Hoffnung für diese Welt um mich herum. Und ich muss gar nicht das Beste und das Größte und das Fetteste aus meinem Leben rausholen. Ich muss nicht die Schmiedin meines eigenen Glückes sein. So geil. Ich habe das alles schon. Denn der Schöpfer des Universums und ich, wir sind Homies. Ne? Wir sind so. Wir sind eine Familie, wir sind eine Gang. Und darum kann ich von mir wegschauen. Darum bin ich vielleicht die Hoffnung meiner Kinder gerade, die sich hungrig auch manchmal so anfühlen, als wären sie 5000 Mann. Und es ist gar nicht so ungeistlich, denen was zu essen zu geben. Ich bin Nachbarin, ich bin Kollegin, ich bin Kita-Mutti, ich bin Schwester, Tochter, ach, keine Ahnung. Ich treffe auf jeden Fall in meinem Leben ständig Leute und es geht nicht allen gut. Und ich glaube, dass es uns allen hier so geht. Und Jesus zu gehorchen kann da bedeuten, jeden Tag in den Tag zu starten und sich neu als erstes zu fragen, nicht zu fragen, was ich jetzt als erstes brauche, sondern mal zu überlegen, ja, wer kann Gottes gutes Wesen denn heute gebrauchen? Wem begegne ich heute? Wer kann das gebrauchen? Wer kann Liebe gebrauchen? Hoffnung, Friede, Freude. Ich kann mit offenen Augen und mit offenem Herzen durch meinen Tag gehen. Vielleicht übe ich erstmal in meiner Familie und in meiner Gemeinde freundlich, geduldig und so zu sein. Da ist es hoffentlich auch nicht so komisch, mal Gebet anzubieten. Das kann ich da üben. Aber manchmal müssen wir auch gar nicht so geistlich daherreden. Was bringt es denn meiner einsamen Nachbarin, wenn ich für sie um Freunde bete? Am besten bin ich die Freundin, wenn sie das denn will. Das kann auch mal herausfordernd sein, denn vielleicht ist sie ja nicht ohne Grund einsam. Genau das ist Jesus sein auf dieser Welt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich tatsächlich ein bisschen dazu entscheiden kann, dass es einen Unterschied macht, unter welchen Stern ich meinen Tag stelle. Dass es einen Unterschied macht, ob ich Gottes Geist einlade, mich zu führen und mit mir zu sein in meinem Alltag, in meinem ganz alltäglichen Tun. Oder ob ich das nicht tue und mich so ein bisschen durchwurschtel und mich sorge und ärger und griesgrämig werde, wenn das Essen nicht so schmeckt, wie ich mir das vorgestellt habe. Manchmal ist man so blöd. Und ich hatte mir auch letzte Woche so einen super guten Plan gemacht. Ich habe 2 Kinder, wie ich ja schon erwähnt habe. Und ich wollte meine Predigt vorbereiten, wenn die eine schläft und die andere in der Kita ist. Und die Zeit wollte ich nutzen, denn abends ist mein Kopf ein Matschhaufen meistens. Seid froh, dass ich hier heute Morgen stehe und nicht heute Abend. Es wird von Stunde zu Stunde matschiger in meinem Kopf. Naja, meine große Tochter hatte jedenfalls die ganze Woche Fieber. Die war die ganze Woche zu Hause und ich musste an ihrer Seite sein. Und ich wurde ein bisschen nervös, aber irgendwann konnte ich dann das Rumhängen auf der Couch dann doch ganz gut genießen. Und erstaunlicherweise bin ich abends halt nicht über der Bibel eingeschlafen. Und ich will damit jetzt nicht sagen, wie super ich bin oder so. Und ich weiß, es gibt noch viel größere Probleme und Sorgen, die man haben kann als ein krankes Kind, die einen noch ganz anders für sich einnehmen können. Aber ich will einfach damit sagen, wie nah es manchmal liegt, Gott gehorsam zu sein. Das liegt manchmal direkt vor unseren Füßen, was wir machen können. Manchmal sehen wir es nur einfach nicht, weil es uns vielleicht zu banal erscheint. Ist es aber nicht. Die Menschen um uns herum brauchen doch das, was Gott zu geben hat. Wir selber ja auch. Und wenn Jesus möchte, dass wir zu den Kranken gehen, ja gut, dann war ich ja die ganze Woche genau am richtigen Ort. Voll gut. Und Jesus hat versprochen, dass uns alles andere zufallen wird, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Das ist mal echt eine Ansage. Wenn wir zuerst danach schauen, wie wir Gottes Wesen in diese Welt tragen können, in unsere nächste Umgebung, dann wird uns alles andere zufallen. Ja, deswegen möchte ich wirklich zuerst mal darauf achten, was Gottes Geist sagt. Deswegen will ich mich von ihm treiben lassen, so wie es auch in dem Paulus-Text steht. Wer von Gottes Geist getrieben ist, der ist sein Kind. Natürlich gibt es auch die Situationen im Leben, wo wir selber ganz traurig sind und uns ziemlich leer fühlen, wo wir nicht mal das Gefühl haben, irgendeinen Brotkrümmel oder einen Fischkopf in unserer Hand zu halten. Und darauf gibt es jetzt auch keine platte, schnelle Antwort, wie wir dann damit umgehen sollen. Aber ich weiß, das lese ich in der Bibel, dass die Traurigen, dass die Kranken, die Schwachen einen ganz besonderen Platz in Jesu Herzen haben. Und dass er genau solche Leute berufen hat, seine Jünger zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass deswegen niemand zu öselig ist, als dass Gott ihn nicht gebrauchen wollen würde. Und das, um dieser Welt zu zeigen, wie groß er ist. Und dass man gar nicht zu schwach sein kann, um der Welt zu zeigen, dass es eine Hoffnung gibt, die es sich zu hoffen lohnt. Und in Phasen unseres Lebens, wo wir, die eher so von Schwachheit und Mutlosigkeit geprägt sind, da wünsche ich uns allen, dass es dann andere gibt, die uns wiederum Gottes gutes Wesen bringen, die für uns da sind. Und ich glaube, dass deswegen zum Beispiel auch Gemeinde total Sinn macht. Aber das ist halt ein ganz anderes Fass, auf das ich jetzt nicht eingehen werde. Darum, lasst uns doch vertiefen in das vollkommene Gesetz der Freiheit, wie es in Jakobus steht, und dabei beharren und nicht vergessliche Hörer sein, sondern Täter und selig sein in unserem Tun. Jesus möchte so gerne, dass wir den Willen Gottes tun, weil es uns und den Menschen um uns drumherum dann gut geht. Das macht er ja nicht, weil er es irgendwie so geil findet, Leute zu haben, die darauf hören, was er sagt, sondern weil es uns dann gut geht. Weil dann Friede ist, weil wir uns dann in Achtung begegnen können. Und weil Jesus genau daran Freude hat. Darum hat er auch sein Kreuz auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben. Und ich glaube, dass es sich lohnt, es ihm gleich zu tun. Amen.